In Israel sind nun gerade wieder große Massenproteste, wie vor wenigen Wochen auch schon. Die größten und längsten Massenproteste, die Israel je gesehen hat. Momentan demonstrieren fast täglich Hunderttausende von Menschen auf den Straßen gegen eine Reform. Eine Reform, die eben eine Änderung in oder eine Justizreform genannt wird und Änderungen mit sich bringt, die praktisch die Macht der Justiz oder die Eingriffsmöglichkeiten der Justiz beschränken soll, mit so interessanten Vorschlägen wie eben, dass das Parlament die Beschlüsse vom obersten Gericht aufheben können sollte. Das stand mal in der ursprünglichen Fassung drin, ist jetzt anscheinend bei der Neufassung, die hier jetzt gerade im Parlament verhandelt wird, wieder rausgenommen. Und über diese aktuelle Protestbewegung hat Veronika Leon einen Artikel geschrieben für den Mosaikblog, eine Analyse. Israel ringt um seine demokratische Existenz, heißt die, zu finden unter mosaik-blog.at. Und ich habe sie eingeladen, hier mit mir genau darüber zu sprechen, über ja, das Fazit, das so aus dieser Analyse rauskommt. Und so wie ich das auch jetzt gelesen und verstanden habe, ist ein Kernargument von dir, dass diese Justizreform auch eine Folge der politischen Kampagne der Rechten ist, die schon seit Jahren anhält, und gleichzeitig verfolgt sie aber auch so ein bisschen persönliches Interesse, zum Beispiel den Schutz vor Korruption. Und ich würde mich sehr freuen, da erstmal eine Einordnung zu kriegen, inwiefern ist es denn tatsächlich ein konkreter Ausdruck einer realen rechten Kampagne zur Hegemoniesicherung in Israel, und inwieweit ist es für die persönliche Bereicherung gedacht?
Tatsächlich geht es Hand in Hand, ja. Also Netanyahu ist ja dafür bekannt, nicht wirklich ideologisch zu sein, sondern hauptsächlich seine eigenen Interessen zu vertreten. Und im Moment schafft er die gut zu vertreten, dadurch, dass er sich mit den Rechtesten der Rechten zusammengetan hat. Was halt auch bedeutet, dass er sehr rechte Politik vorantreiben muss, die nicht notwendigerweise seine wäre. Ja. Also ich glaube nicht, dass er jetzt linke Bündnisse eingehen würde, das nicht, aber so ultrarechts, wie die Regierung gerade im Moment handelt und so wie sich das am Horizont abzeichnet, so recht ist er tatsächlich eigentlich nicht, aber er nimmt es in Kauf, um weiter an der Macht zu bleiben. Also weil ja auch die Korruptionsvorwürfe an ihn ziemlich schwer wiegen, und durch die verschiedenen Klauseln, die er versucht durchzudrücken oder die Regierung versucht durchzudrücken, würde ihm das natürlich ermöglichen, weiterhin an der Macht zu bleiben.
Da schließt sich für mich so sofort die Folgefrage an, welches rechte Bündnis da tatsächlich gerade so dahinter steht, das dann voranzutreiben, wo er eben sich darauf beziehen kann, beziehungsweise auf deren Unterstützung er setzt. Ich weiß, in der Analyse ist eine wunderschön technische Beschreibung drin mit aschkenasisches, säkuläres Bildungsbürgerinnentum auf der einen Seite und die neue Elite, auch aschkenasisch, religiös, zionistisch auf der anderen Seite. Das sind jetzt allerdings Begriffe, glaube ich, die in Deutschland relativ wenigen Leuten wirklich was sagen. Und ich glaube, da würde es mich jetzt wirklich interessieren, was sind denn die konkreten politischen Gräben, Auseinandersetzungen, die da zwischen jetzt auch der Protestbewegung dann auf der anderen Seite und eben dieser rechten Positionierung eine Rolle spielen, was dann eben dich dazu verleitet, zu schreiben, dass es auch ein Kampf um die Identität Israels ist zwischen extrem religiösen und extrem rechten Gruppen oder eben einem mitte-rechten Position bis linken Position.
Es ist tatsächlich so, also wenn man hier ist, fühlt sich auch tatsächlich so an, dass es so ein Kampf ist, ja, darum, wie Israel sich jetzt und in weiterer Folge definieren wird. Und ich glaube, also der hauptsächliche Unterschied zwischen den Eliten ist der religiöse Charakter, der sich in den letzten Jahren auf jeden Fall verstärkt hat und jetzt durch die Regierung wirklich extrem ist. Also man hat jetzt in der aktuellen Regierung Gruppen drin, die wirklich extrem religiöse Positionen einnehmen, die tatsächlich Minderheiten repräsentieren in der israelischen Gesellschaft, weil der israelische Mainstream ist nicht religiös. Aber trotzdem finden sich in der Regierung Parteien wie Hatzilut HaDatit und Noam und Otzma Yehudit von Ben Gvir, die ja Kahanisten-Nähe haben, also zu Parteien, die Gruppen, die auch schon verboten sind aufgrund ihrer anti-arabischen Positionierungen. Daran sieht man, dass dieser religiöse Charakter einfach extreme Dominanz gewonnen hat. Im Vergleich zu der säkulären aschkenasischen Elite. Ja? Also aschkenasisch, du hast auch gebeten, ein bisschen zu erklären, sind Juden und Jüdinnen der europäischer Herkunft, die, kann man auf jeden Fall so sagen, die Juden und Jüdinnen erster Klasse sind in Israel. Ja? Also die sämtliche Machtpositionen innehaben. Also das, was als, man kann sagen, das sind so die Weißen in Israel. Ja? Und ich habe das, glaube ich, auch deswegen so unterstrichen, weil in Israel oft der Diskurs herrscht, dass Benjamin Netanyahu, obwohl er natürlich auch dieser hegemonialen Gruppe angehört, ja, so als Vertreter einer neuen Gruppierung von nicht-aschkenasischen Juden und Jüdinnen gilt, was absurd ist. Und auf diese Art und Weise ein Elitenwechsel stattfindet. Das ist aber tatsächlich nicht so, weil man sieht auch in den Protesten, dass wer sich gerade erhebt, ist die Elite, die Angst hat, ja, an Macht und an Definitionsmacht zu verlieren.
Ich hatte gerade noch diesen Satz im Kopf von wegen, dass dieser Protest ja auch aus einem sehr, sehr breit aufgestellt ist und ja auch mit dabei vor allem die Eliten im Land sind. Also wir reden hier von der Hightech-Industrie, von der Startup-Ökonomie, alles, was sozusagen die wirtschaftliche Zukunft präsentiert, aber auch Militärreservisten, die einen großen Teil vom Militär ausmachen, Teile der Luftwaffe und so weiter und so fort. Die alle äußern sich nun politisch und unterstützen die Proteste aktiv. Du schreibst selber auch davon, dass hier der israelische Mainstream aus seinem politischen Koma erwacht ist. Und eben, weil ja auch der Titel der Analyse ist, Israel ringt um seine demokratische Existenz, wäre vielleicht so die Anschlussfrage, inwiefern sind denn die aktuellen Proteste geeignet, um auch eine Verteidigung der Demokratie oder eine Sicherung von Demokratie in Israel derzeit anzustreben oder dafür Druck zu machen?
Es hat gerade echt ein bisschen so den Anschein von Notstand, ja. Also es haben auch extrem viele Leute, die sich's leisten können, ja, aufgehört zu arbeiten und arbeiten quasi nur mehr für die Bewegung, weil tatsächlich das Gefühl da ist, wenn quasi jetzt nichts passiert, dann gibt's bald eine theokratische Diktatur und das Rabbinat wird weiter ausgebaut, das sowieso schon sehr viel Macht hat, also der Status von Frauen wird sich extrem verschlechtern, wurde auch schon angefangen jetzt, bestimmte Punkte abzubauen. Also so Beratungsinstanzen zum Beispiel im Parlament werden versucht auszuschalten, die sich mit Gleichstellungsfragen beschäftigen. Also die Richtung ist klar und die Angst ist groß. Inwiefern sich die Proteste eignen, ich glaube tatsächlich, das Gefühl ist da, das ist irgendwie der einzige Weg. Ja? Und seit Jahren gab es Proteste dieser Art hier einfach nicht mehr. Also ich beschäftige mich auch selbst mit Friedensbewegungen, also von Frauen angeleiteten Friedensbewegungen. Und da war auch einfach jahrzehntelang einfach nichts. Ja? Also der Mainstream hat einfach, also die Mehrheit der israelischen Bevölkerung nicht das Gefühl gehabt, dass es die Möglichkeit gibt, überhaupt irgendwas zu verändern. Und ich glaube, jetzt brennt der Hut sozusagen. Und der Hut brennt vor allem, weil wir vorhin von Eliten gesprochen haben, für das aschkenasische, säkuläre Bildungsbürgertum, das bis dato das Gefühl hatte, okay, sie kommen vielleicht noch irgendwie davon, ja. Oder sie fühlen sich nicht so angegriffen von der Politik. Aber tatsächlich ist es nicht mehr so. Also du hast gefragt, ob sich die Proteste eignen. Ich glaube, das ist eine Frage, die ein bisschen schwer zu beantworten ist. Aber ich glaube, sie machen auf jeden Fall was. Ja? Also ich glaube, in dem Artikel, glaube ich, habe ich auch davon geschrieben, dass so eine spontane Blockade und Demonstration dazu geführt hat, dass ein Ministerpräsident, den Netanyahu eigentlich schon rausschmeißen wollte, wieder eingesetzt wurde. Ja? Also ich glaube, es hat auf jeden Fall Druckpotenzial. Und die Tatsache, dass die Protestbewegung auch immer mehr Straßen blockiert und tatsächlich den Alltag unterbricht, den Flughafen blockiert, ist das jetzt schon zweimal passiert, macht auf jeden Fall was. Wie weit und wie lang die Protestbewegung das aushält, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist schon beeindruckend, dass sie jetzt schon über ein halbes Jahr Druck machen.
Und ja auch tatsächlich die Verabschiedung von der Reform so lange auch schon hinausgezögert haben, von dieser Justizreform, die ja so, wie ich jetzt diese Schilderung auch wahrnehme, eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs von verschiedenen Sachen sind, die gerade sozusagen passieren, die alle eigentlich sich bündeln in der aktuellen Unzufriedenheit und eben auch diesem Widerstandsmoment, der da ist. Zwischendrin war ja auch von dir gerade noch die Aussage mit dabei, dass vor allem auch Frauen davon betroffen sind, und in deiner Analyse schreibst du auch, dass besonders auffällig an den Protesten die hohe Beteiligung von und Führung nur Frauen ist. Wie sieht da konkret eigentlich aus, welche Rolle Frauen einnehmen, beziehungsweise welche Forderungen stehen da im Vordergrund für diesen Teil des Protestes sozusagen?
Sehr ins Auge fällt, deswegen habe ich auch hauptsächlich von Ihnen geschrieben, die Bewegung oder die Organisation Bonot Alternative, also wir bauen eine Alternative, also Bonot wäre die weibliche Verbform, was eigentlich gar nicht so unwichtig ist im Moment, weil auch versucht wird, von der Regierung geschlechtergerechte Sprache im öffentlichen Raum zu unterwandern. Also wirklich versucht wirklich alles zu unterwandern, was bisher in Israel durchgebracht wurde, was Geschlechtergerechtigkeit betrifft. Und die sind tatsächlich sehr, sehr dominant. Das sieht man auch sicher in internationaler in internationaler Perspektive, also dieses rot-weiße Gewand, angelehnt an die Handmaid's Tale von Margaret Atwood. Also im Moment, ich glaube, die hauptsächliche Forderung ist A, die geschlechtergerechten Errungenschaften nicht zu unterwandern, wie eben zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache oder eben dieser Ausschuss im Parlament, der wirklich wöchentlich tagt zu Gleichstellungsfragen, der versucht jetzt wird zu unterwandern. Heute wurden auch extra versucht, die Organisation auch noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken, mit so einer Kampagne Es reicht, Chalas, wo sie sich Frauen ein X auf den Mund kleben. Ja.
Das ist vielleicht auch ein kleiner Einblick in etwas, was jetzt zumindest in der normalen Berichterstattung zu den Protesten hier eher untergeht, wo ja auch die Justizreform im Wesentlichen nur an den wichtigsten Punkten immer angekratzt wird. Was aber so ein bisschen auch auffällt und ja auch du selber auch schreibst, ist, dass der palästinensische Widerstand ja auch ausgeklammert wird bei diesen Protesten oder nur geringfügig eine Rolle spielt, beziehungsweise auch diese gesamte Thematik, die, sagen wir mal, einfach der Elefant im Raum ist bei sozusagen allem, was irgendwie in Israel passiert. Und deine Analyse ist auch, dass es die klassische Strategie politischer Kampagnen in Israel ist, das auszuklammern, um eben auch den jüdischen und aktuell vorrangigen rechten Mainstream zu mobilisieren und eben keinem linken Stigma zu unterliegen. Aber wenn es eben ja um Frage von sozusagen Ringen um die Demokratie geht, ist ja das eigentlich essentiell. Ist da vielleicht nicht irgendwie auch eine Chance, die gerade vergeudet wird, eine größere, breitere Protestbewegung aufzustellen, vorhanden, die nochmal schlagkräftiger sein könnte und tatsächlich auch dieser Reform ganz klar den Riegel vorschieben könnte?
Es wird auf jeden Fall ein Potenzial nicht ausgeschöpft, ja. Aber ich glaube, es gibt einfach immer die Angst, und die Angst ist tatsächlich real, wenn diese Protestbewegung einen linken Touch kriegt, und linker Touch wäre, das Wort Besatzung quasi zu sehr in den Mund zu nehmen, dann wird einfach der Mainstream wegfallen. Und wir haben das vorher als die verschiedenen männlichen Elitegruppen erwähnt, die Protestbewegung sehr unterstützen, viele davon Teil des Militärs. Und da gab es tatsächlich auch schon Auseinandersetzungen während der Demonstrationen zwischen leider kleinen linken Gruppen, die mit palästinensischen Fahnen oder mit verschiedenen Unterstützungserklärungen, was Jenin betrifft oder wo war, die tatsächlich in Konfrontationen geendet haben, weil Gruppen von Reservisten diese Thematik nicht für angebracht halten und sich, glaube ich, damit auch irgendwie angegriffen fühlt und, glaube ich, einfach die Angst da ist, dass es die Kraft, die diese Bewegung jetzt tatsächlich hat, unterwandern würde. Und ich glaube, die Frage ist leider berechtigt. Natürlich wär's toll, wenn die Protestbewegung diesen Moment nutzen könnte, um auch zu redefinieren, was Demokratie denn eigentlich heißen kann und soll für alle Menschen, die hier leben. Ja? Also unter anderem für Palästinenserinnen, aber auch für, ich glaube, im Artikel habe ich auch ein paar Organisationen erwähnt, die sich aus einer feministischen Perspektive mit Mizrachi-Positionen verwenden als Beschäftigten, also mit Juden und Jüdinnen aus dem arabischen Sprachraum, die auch dafür plädieren, sich darüber Gedanken zu machen, wer darf denn überhaupt definieren, was Demokratie ist und wer ist deswegen Teil dieser Protestbewegung. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ausreichend Kritik, aber ich glaube tatsächlich einfach, dass die Angst da ist, dass der Mainstream dann abfällt. Und weil der über die Jahre wirklich ziemlich rechts geworden ist, nicht religiös, ich glaube, das habe ich vorhin eben gesagt, ja, ist die Angst, glaube ich, tatsächlich berechtigt.
Das ist also ein ganz klares Problemfeld, das da auftaucht. Ganz am Ende von deiner Analyse schreibst du, dass es wohl nicht realistisch ist zu erwarten, dass der jahrzehntelange Rechtsruck innerhalb der israelischen Gesellschaft aufgehalten werden kann. Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Einschätzung. Was müsste denn jetzt tatsächlich im Kontext auch der aktuellen Protestbewegung passieren, damit vielleicht auch diese Perspektive realistischer wird?
Ja, das ist die Frage der Fragen. Also ich glaube, es müsste gelingen, noch mehr Wähler und Wählerinnen dieser aktuellen Koalition für den Protest zu gewinnen, damit sie tatsächlich bei den nächsten Wahlen nicht im Parlament enden. Und dann hoffentlich eine wirksame Mitte-Links-Koalition an die Macht kommt, die strukturelle Veränderungen bringen kann. Also ich glaube tatsächlich, das wird der einzige Weg sein, um hier tatsächlich langfristig auch aus meiner Sicht positive Veränderungen zu bringen.